Du machst es ja für ein schönes Fahrzeug.
Du wolltest diese aussterbende Art bewahren. Wir waren eigentlich so eine Art Jane Goodall der Ford-Gorillas.
Genau.
Granadas im Nebel.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent.
Wir starten mal mit einem Jingle, den ihr alle kennt. Die Karre will nicht anspringen. Oh Mann, immer dasselbe.
Zündung oder kriegt er keinen Sprit?
Ja, irgendwas.
Homer Startpilot.
Ja, genau. So, da haben wir es doch wieder mit dem Problem.
Genau, und ich finde, das kennt, glaube ich, jeder, der schon länger mit Schrottautos spielt oder mit alten Autos, die eigentlich ihr Mindestalter, was laut Lastenheft damals geplant war, weit überschritten haben.
Weit überschritten.
Schmerzen, Kosten, Motorschäden, aufgerostete Schweller, nicht verfügbare Ersatzteile, obwohl man schon die Achse auseinandergerissen hat, dann gibt's das Traggelenk nicht. Aufgerissene Knöchel, abgerutscht beim Schrauben, ja, irgendwo mit der Hand eingeschlagen. Und dann liegst du bei Nieselregen unterm Auto, ja, und versuchst da irgendwie.
Mitten in der Nacht natürlich.
Natürlich. ADAC sagt, ja, dauert noch 3 Tage, dann sind wir da. Und du stellst dir die Sinnfrage, wo man ja gleichzeitig sich auch für 250 Euro im Monat Leasingrate von all diesen Leiden freikaufen könnte.
Könnte man.
Genau.
Warum passiert das nicht?
Ich glaube, so Horrorgeschichten kennst du auch?
Ja, ich habe eine. Mein Kumpel Falco hat einen Opel Rekord C gehabt. End-TÜV-Auto, Restverbraucher-Auto, ja. 200 Mark, matt-schwarz natürlich. Hat schon mal einer vorgesorgt, weil war klar, danach geht gar nichts mehr. Das war das einzige Auto, was auf der Autobahn, wo du bei 100 km/h die Scheibe runtergemacht hast, sich der Geräuschpegel nicht verändert hat, weil keine Scheibendichtung mehr drin oder sonst was. Aber wir sind mit dem Auto auf jede Party gefahren. Das Problem war, auf irgendeiner Party abends Burnouts gemacht. Nee, das war morgens. Morgens Burnouts gemacht, nach einer Party, genau, aufgewacht. Und dann fliegt das Getriebe auseinander. Was haben wir gemacht? Wir hatten natürlich Ersatzteile vom Schrott und haben am Samstagmorgen um 11 mit einem Kater und mega Kopfschmerzen auf dem Aldi-Parkplatz in seiner Nachbarschaft ein Getriebe gewechselt. Wir haben das Getriebe aus dem Kofferraum genommen. Einer ist reingegangen, hat Bier gekauft, Dosenbier, kommt wieder raus. Alle Leute fahren mit Einkaufswagen an uns vorbei. Wir bocken die Karre auf mit so einem schlechten Baumarktwagenheber, legen da irgendwelche Holzklötze unter, die im Kofferraum lagen oder in der Hecke, weiß ich nicht mehr. Oder eine Bierkiste, die da irgendwie vom Supermarkt rumdümpelte. So, dann habe ich das Getriebe mit ihm ausgebaut. Was aber auch bedeutete, wir hatten abgebrochene Schraubenschlüssel, liegen also unterm Auto, wie gesagt, mit einem Megaschädel. Und irgendwann war das Getriebe lose. Kardanwelle ab, da hatte ich schon irgendwie einen Liter Öl auf meinem Bauch. Und wir sind ja da hingefahren, ja, auch wenn es nur kurz war. Das heißt, das Öl war auch noch scheiße heiß. Und dann das Getriebe auch. Und dann fällt mir dieses Getriebe auf den Bauch und ich stöhne so und Falco so, Alter, sieh mal zu. Dann habe ich das Getriebe, weil ich ja unterm Auto lag, auch gar nicht rausbekommen. Irgendwann habe ich mich zur Seite gedreht. Das Getriebe fällt mit so einem Kavon irgendwie auf den Asphalt. Schon eine Riesenpfütze. Und er regt sich auf, dass ich das Getriebe fallen lasse. So, wir ziehen das Getriebe raus. Da waren wieder Spuren auf dem Teerparkplatz, der war relativ neu. So, dann haben wir das Getriebe da eingebaut. Das Ganze hat 4 Stunden gedauert. Da kamen so viele Pärchen, die irgendwie ihren Samstagseinkauf gemacht haben, haben das dumm kommentiert. Danach fuhr die Karre wieder. Und ich weiß nicht, warum wir da noch gute Laune hatten. Hatten wir aber.
Und das ist ja eigentlich eine spannende Frage, ja. Bei Licht betrachtet, wenn du überlegst, ein 70er-Jahre-Auto wurde damals gebaut, um ungefähr 6 Jahre zu halten. Mhm. Wir tun uns da ja eine ganze Menge an, ziehen daraus dennoch Freude, trotz aller aufgerosteten Schweller und aufgerissener Knöchel. Und das Ganze schon seit Jahrzehnten.
Genau, und deswegen.
Und es hört nicht auf.
Es hört nicht auf. Und deswegen heißt dieser Podcast hier, warum sind wir so?
Heute bei Crash GT, dem Rockland Radio à la PS-Boomer.
Genau, genau. Warum sind wir irgendwie so? Wir sind alle durch die Höllenjahre der Ahnungslosigkeit gegangen. Das hast du sogar mal so zitiert.
Ja, das ist wirklich so. Ne? Wenn ich überlege, wie oft man da eigentlich gesessen hat mit dem ganzen zerlegten Kram und es sah aus wie das Cover Opel Gang von den Toten Hosen.
Oh, da erinnere ich mich genau dran.
Desillusionierte Jungproleten, alles zerlegt, ahnungslos, Zündzeitpunkte so aus dem Handgelenk eingestellt, bis er irgendwie halb, weißt du, das war doch mal die Regel, ne? Mhm. So drehen, bis die Drehzahl den höchsten Punkt hat und dann wieder ein kleines Stück zurück und dann ist er schon okay.
Ja, genau. Ja? Kleines Stück zurück und dann ist er schon okay. Aber
was für ein Motortester, braucht kein Mensch.
Aber du hast es ja schon gesagt, ne? Die Opel Gang, die Toten Hosen, dieses Cover spiegelt eigentlich, guckt das euch an, das Cover, ne? Ich habe die auch auf Vinyl, die Platte. Da ist eigentlich alles da, ne? Die Karre hochgebockt, ohne Werkzeug, Bier trinken, die Sportschau haben die, glaube ich, sogar noch dabei gehört, ja. Haben sie im Lied gesagt.
Und bei mir war das so, erschwerend hinzukam, ich komme aus einer gänzlich autofreien Familie. Natürlich ist mein Vater Auto gefahren, aber das hat ihn alles nicht interessiert.
Nee, mein Vater auch nicht.
Und wenn ein Auto Zicken gemacht hat, kam das nächste. Und dementsprechend hatte ich da eigentlich auch keinen Ansprechpartner, habe dann aber mit 18 beschlossen, so ein Taunus muss jetzt mal her, das wird ja schon. Und dann kamen wirklich diese Höllenjahre der Ahnungslosigkeit, wenn dann die Ladekontrolle brannte und du dachtest, ja, da muss man wahrscheinlich nur die Lichtmaschine wechseln und nachher war es doch mehr, weil, was weiß ich, das Ding hat keine Masse mehr bekommen oder ein Widerstandskabel hatte irgendein Problem. Ja, und du hast da irgendwie angefangen, was zu machen und du wusstest eigentlich gar nicht, wo oben und unten ist. Und hast dich da kopfüber in sowas reingeworfen mit 18. Mhm. Und aus heutiger Sicht waren das zwar oder sind das zwar simple Autos, aber man stand oft vor der absoluten Verzweiflung und hat sich trotzdem weiter durchgebissen. Und da stelle ich mir auch manchmal selbstkritisch die Frage, warum sind wir so? Warum habe ich mir das bis jetzt alles angetan? Also ich habe ja, weißt du, alle reden immer von Wertzuwachs und Garagengold. Ich habe mit Sicherheit eine Doppelhaushälfte durchgebracht mit Autos, ja, die andere verschrottet hätten.
Allein schon an Sprit- und Kfz-Steuern. Aber dazu muss man ja sagen, erstmal gibt es ja Erfolgserlebnisse, wenn man was repariert. Und es war ja eine Zeit, bei dir auch, genau wie bei mir, wo dieses Leasing auch gar nicht so attraktiv und so günstig war. Das heißt, man musste ja irgendwie ein Auto kaufen. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder kaufst du dir eine alte Karre, und da reden wir jetzt so von Youngtimern, der N60er bis N70er, würde ich mal sagen. Die haben ja 100 oder 200 Mark gekostet. Oder was wäre die Alternative? Du musst halt neu kaufen. Wollten wir ja nicht. Aber das ist die eine Einstiegsnummer, ne, über Geld. Die andere ist Design. Die Autos hatten ja eine Form, die haben ja was transportiert, für mich zumindest.
Ja, und ich weiß zum Beispiel noch, meine Großeltern wollten mir damals ihren sehr wenig gelaufenen Daihatsu Charade schenken, weil die sich das nicht mehr mit ansehen konnten, wenn ich da mit alten Opels rumgefahren bin, wo jedes Blechteil eine andere Farbe hatte. aber das war ja auch eine Frage der Ehre, das wollte ich nicht. Und es war auch aus Geschmacksgründen für mich unvorstellbar. Also wir reden ja auch von einer Zeit, auch wenn die erst 25 Jahre her ist. Damals galt für mich persönlich schon Taunus 2 als hässlich.
Das waren ja damals sogar Rentnerautos. Das wurde doch dann erst interessant, als sie richtig billig wurden, verbeult waren und wir die matt schwarz rollen konnten.
Ja, aber es war halt immer noch nur ein Taunus 2. Also über allem, noch über PS, über Zuverlässigkeit und so weiter, stand ja eigentlich das richtige Design. Und das finde ich halt auch lustig, so aus heutiger Sicht, wie ich mit 18, 19 für mich selber in einer Welt gelebt habe, wo es den Knutzentaunus gab und sonst nichts. Weißt du, es drehte sich alles um dieses Auto. Ich weiß nicht, ich habe um die 20 davon gehabt, immer irgendwas auch mit schneller machen, im Nieselregen in den ersten Jahren keine Halle gehabt, ja, alles am Straßenrand. Mhm. Der Klassiker, der 2 Liter V6 muss raus, also so ein Balken drüber gelegt, Seil drum gerödelt, die Motorlager losgeschraubt, mit dem Montierhebel das Getriebe so weggedrückt und dann irgendwie 3 Mann am Balken und das irgendwie über das Schlossblech gezogen mit Kratzern und so weiter.
Das haben ja in den Südstaaten die Jungs auch gemacht. Die haben ja am Baum mit dem Flaschenzug die Motoren gewechselt. Ne? So. Aber trotzdem, diese Leidensfähigkeit, die man da entwickelt hat, die kommt ja irgendwo her. Und ich glaube, das kommt nicht nur dadurch, dass du als Kind Filme gesehen hast, wo solche Autos rumfuhren, sondern das kommt ja noch von was anderem. Also bei mir war es zum Beispiel auch Automodelle, so Matchbox. Die hatten ja immer eine besondere Form. Mhm. Und es gab wenig Leute, die irgendwie mit solchen Autos wirklich cool rumfuhren. Das Taunus, Granada, Admiral und so war ja in der Hand von, nicht von Halbstarken, sondern so von normalen Leuten. trotzdem waren diese Autos immer so geil. Und ich wollte das schon, ich habe immer gedacht, ich wollte das haben. Ich weiß gar nicht wieso, also mit 15, 16 schon.
Also ich glaube, bei mir eine wichtige Prägung war, ich bin ja 82 geboren, mein Vater fuhr damals einen Daytona-gelben Knutzentaunus. Tatsächlich habe ich den Knall.
Oh, Daytona-gelb, was für eine schöne
Farbe. Also so eigentlich schon fast banal und langweilig. Ich finde es persönlich immer langweilig, wenn man sagt, ja, mein Vater hatte so einen. Ja, das ist ja irgendwie keine Geschichte. Aber da wurde mir, glaube ich, irgendwie so eine Designvorliebe wie eine Kassette reingedrückt. Und in einem relativ strukturschwachen Essener Zechenstadtteil im Zeitalter des Zechensterbens aufgewachsen, in Essen-Katernberg-Beisen, bedeutete eigentlich, obwohl es schon die 80er waren, waren wir eigentlich umgeben von 70er-Jahre-Autos. Neuwagen hatte da niemand. Und mit zunehmendem Bewusstsein, dann weiß ich nicht, dann mit 4, 5 Jahren waren das so die Autos meiner Kindheit. Und schon wenige Jahre später, die haben ja nicht so lange gehalten damals, habe ich so das große Verschrotten mitbekommen. Und ich glaube, da habe ich mein persönliches Trauma erlitten. Ich bin zu einer ganz kleinen Grundschule gegangen, Bergschule hieß die. Und der Schulhof grenzte an die Autoverwertung Wolfgang Buchwald. Und in der großen Pause haben wir immer auf die Schrottpresse geguckt, wie da dieser große Gabelstapler ein 70er-Jahre-Auto nach dem anderen reingehauen hat und dann fiel da auf der anderen Seite der Würfel raus. Das war halt über 4 Grundschuljahre meine große Pause.
Und was hat das mit dir gemacht?
Dass ich was davon bewahren wollte, weil deshalb fremde ich ja auch mit den heutigen Youngtimern so. Für mich war schon damals mit 6, 7, 8 Jahren klar, alles nach diesen opulenten Formen ist hässlich. Also, das ist ja auch kein Gesetz. Jeder hat da eine andere Grenze. Was ich gerade sagte, der Knutzen-Taunus war für mich so ein Designdenkmal. Der Taunus 2 war nichts. Das gleiche war Admiral B, ein wunderschönes Auto in der klassischen Spät-60er, Früh-70er-Form.
Limousinenform, genau.
Der Senator A, naja, eigentlich ist er mir bis heute egal. Ja, so. Und da hat sich, glaube ich, für mich persönlich so eine Designvorliebe manifestiert. Und als dann noch mein eigener Vater seinen völlig durchgerosteten 75er Knutzen-Taunus bei Buchwald hat pressen lassen und kam dann mit einem Golf 1 nach Hause, da dachte ich mir echt schon, so damals mit, da muss ich auch so 6, 7 gewesen sein, jetzt reicht's. Also jetzt spinnt der alte Gans. Und dann ist noch, vielleicht ist das auch ein Grund meiner Aversion für Zweckdesign bei Autos, dass dieser spezifische Golf, wir wohnten in so einer Tallage, durch Bergsenkung des Bergbaus ist unser Stadtteil sehr abgesunken. Und bei einem Starkregen ist immer unser Stadtteil abgesoffen.
Ach, deswegen legt ihr auch eure ganzen Autos immer tiefer, ne? D&W, Ruhrgebiet und so.
alles ist ein Bergschaden. Ja. Und dann ist uns der Golf mal so richtig abgesoffen, voll mit Wasser gelaufen und die Straße so entlang getrieben. Und dann roch der jahrelang nach Kanalisation, weil mein Vater auch keinen Bock hatte, den Teppich auszubauen und zu reinigen. Das heißt, ich verbinde auch mit Autos, die das Zweckdesign der späten 70er tragen, immer diesen Kanalisationsgeruch. Vielleicht ist das unbewusst auch irgend so ein Ding.
Ja, klar. Also diese Linie der Vernunft. Also die 80er Jahre wurden ja vernünftig. Also aus dem Rekord D wurde ein Rekord E, der war auf einmal ganz sachlich. Aus dem Kadett C wurde ein Kadett D, auf einmal mit Frontantrieb. Genau, diese ganzen sachlichen Autos.
Genau, Frontantrieb, aber Plastikstoßstange.
Plastikstoßstange, so. Aber davor hatten die Autos ja Form, die jedes Kind heute noch so zeichnet, ne? So wie Autos halt nun mal sind. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass ein Knutzen-Taunus oder ein Granada oder ein Admiral oder ein Commodore A so amerikanische Form hatten. Das kommt ja nicht nur dadurch, dass die Designer aus Amerika, also siehe Knutzen, auch für den europäischen Markt designt haben, sondern dass wir eigentlich, oder ich zumindest, immer nach Amerika geschielt haben mit den ganzen geilen, großen, alten Ami-Schlitten. Und das, was in Deutschland da so runtergetropft ist von diesem ganzen Fame, das waren halt diese Autos. Und die wollten wir unbedingt haben. Und man kann sich heute kaum vorstellen, dass ein Knutzen-Taunus oder ein Granada für ein paar hundert Mark, also jetzt auch ein paar hundert Euro, verfügbar waren. Und sie waren dann natürlich dann noch 30 Jahre jünger.
Ja, genau. Und
also man hat das alles in Kauf genommen, dass diese Autos damals schon billig waren, runtergerockert, raus aus dem Scheckheft. Und wir haben es trotzdem gemacht.
Und was ich auch spannend finde, ist, wenn man jetzt mal so in die 80er geht, sagen wir mal 1987, da waren die letzten gebauten Knutzen-Taunus gerade mal 12 Jahre alt.
Ja, war trotzdem schon durchgefault.
Und es waren, ja, aber auch darüber hinaus, stilistisch waren das im Straßenverkehr absolute UFOs. Mhm. Ja, also wenn man immer heute sagt, moderne Autos wären so schnelllebig und die halten ja nicht lang und so weiter. Das stimmt ja so auch nicht ganz. Die machen ja heute alle ihre 250.000 so ungefähr.
Aber du kannst ja irgendwann seit den 2000ern auch gar nicht mehr das Baujahr beziffern.
Nein, die altern ja auch nicht mehr, ne? Nö, also nehmen wir so ein VW Passat B5, der kam doch schon so in den späten 90ern auf den Markt. Der fällt ja heute noch nicht mal auf. Oder ich fahre ja im Alltag so einen Audi A6 von 1999. Mhm. Das ist für mich gefühlt immer noch ein junger Gebrauchter. Das heißt, ich glaube, dass die Attraktion bei diesen Autos auch darin bestand, dass die wenige Jahre nach ihrem Bandablauf schon aussahen wie Fossile. Das heißt, eigentlich hat die Autoindustrie damals viel größere Schritte gemacht als heute tatsächlich.
Ja, hat sie. Klar.
Das ging ja so rasend schnell, wenn du überlegst, ja, die Plastikstoßstange, die in den 80ern dann schon etabliert war. Das heißt so, bestes Beispiel oder ein gutes Beispiel ist vielleicht der 190er Mercedes, der kam 1982 auf den Markt. Mhm.
Das war ein riesiger Sprung vom 123er.
Ja, oder jetzt auch, ne, 7 Jahre nach dem letzten Knutzen-Taunus.
Ja.
Das ist von jetzt an betrachtet, also 2019 kam der letzte Knutzen-Taunus auf den Markt und jetzt empfinden wir den schon als so ein fahrendes Fossil.
Total, ja. nur der Knutzen-Taunus, um darauf zurückzukommen, der so eine eigenständige Form hat, der hat ja schon damals vom ADAC die goldene Zitrone bekommen. Das heißt, das Auto mit den meisten Defekten und Kinderkrankheiten ab Werk. Deswegen wurden die wahrscheinlich auch nach 5 bis 10 Jahren schon so billig. Aber trotzdem haben wir uns diesen ganzen Kram ja angetan. Und da würde ich ja gerne mal da zurückgehen. So, warum sind wir so? Warum haben wir uns diesen Scheiß überhaupt gegeben? Das kann ja nicht nur daran gelegen haben, dass es kein Leasing gab, sondern wir wollten das ja so. Wir wollen es ja immer noch so, mit allen den Konsequenzen.
Ich glaube, am besten kann ich das umschreiben mit also das ist auch nochmal ein Aspekt, wie schnell eigentlich von den 70ern auf die 80er auch die Farben ausgestorben sind. Ja, was in den 70ern Daytona gelb war, war 1982 plötzlich irgend so ein Bornit-Farbton, der so aussah wie ein Treppengeländer von einem Neubau. Ja? Und ich glaube, für mich persönlich, und das man kann ja auch in Knutzen-Taunus nicht fahrdynamisch rechtfertigen. Ja, da sagt ja keiner am Steuer, ich flipp aus.
Nee, einsteigen, gegenlenken.
Nee, ist Quatsch. Ist ein 1,6er, ja. Brauchst du nicht gegenlenken, da fährst du einfach nur vor die Laterne. aber ich persönlich kann da nur für mich sagen, dadurch, dass diese Autos irgendwie so eine kurze Lebenszeit hatten, im Großen und Ganzen, die meisten von denen, Knutzen-Taunus, bleiben wir dabei, 1,1 Millionen wurden gebaut. Ich würde mal behaupten, nach 10 Jahren waren davon mindestens 700.000 schon wieder eingeschmolzen. Das heißt, das war ja wie ein Frühlingskrokus, der kurz geblüht hat, in dem Fall braun, und dann war das Ding ja schon wieder weg. Und ich glaube, durch diesen kurzen Sommer des Designs habe ich da heute so eine Wertschätzung für. Es ist tatsächlich so, mich regen heute immer noch alte Autos auf, wenn das wieder alles nicht so will, wie man das selber gerne hätte. Aber wenn er dann da steht, ich habe tatsächlich heute auch noch einen gelben Knutzen-Taunus, dann macht er mich allein schon mit seinem Anblick zufrieden.
Und das ist aber auch der Grund, warum du den reparierst und warum du dich einfach damit auseinandersetzt. Ne? Also du streitest dich ja auch nur mit deiner Freundin oder mit einem guten Freund, wenn es sich lohnt, sich auch wieder zu vertragen, weil es dir was wert ist. Und das, finde ich, ist bei diesen Autos so. Und was du über Farben gesagt hast, stimmt natürlich auch. Du hast ja einen Bezug dazu, wenn du einen knallorangen Granada vor dir stehen hast. Was soll ich denn jetzt so einen belanglosen anthrazitfarbenen Hyundai i20 reparieren? Der nervt mich ja, wenn er kaputt ist, so weg damit. Also ich glaube, dass du der Bezug auch darüber, über das Design kommt und über die Farben. Und der Mut, diese Farben auf den Markt zu schmeißen, der ist ja in der Bevölkerung gar nicht mehr so da. Oder bei den Herstellern ist ja alles silbergrau anthrazit.
Oder der Verkäufer redet es dir aus wegen dem Wiederverkaufswert.
Ja, genau. Was für ein Bullshit irgendwie.
Aber ich glaube tatsächlich auch dieses nicht glauben können, dass man heute noch sowas hat. Also muss man überlegen, diese Autos waren damals schon in der Regel nach 6, 7 Jahren so rostig. Man muss ja auch einfach mal das Wunder würdigen, dass man auch so ein Auto 50 Jahre später noch hat.
Ja, aber wir kommen ja daher, dass diese Autos einen wirklich ärgern mit Schäden. Und die werden jetzt nicht weniger, weil die Autos altern ja die ganze Zeit weiter. Und das, was man früher noch mal eben so mit Anfang 20 so weggeatmet hat, wir wechseln mal eben mit Restalkohol ein Getriebe, das will man heute nicht mehr machen. Aber trotzdem, wenn heute was passiert, macht man es ja immer noch. Also ich habe mir ja einen Challenger gekauft gerade im Erstlack. Tolles Auto ist ja im Prinzip das, wo man hin will, wenn man Granada gut findet. Weil die Designer sind dieselben. Ne? Also ein Granada sieht ja von hinten auch aus wie ein Challenger, nur ein bisschen zusammengedrückt für den europäischen Markt. So, da waren jetzt die Scheibenrahmen durchgefault. Das wäre mir früher scheißegal gewesen. Dann läuft die Karre halt voll Wasser. Und da der Wert aber heute höher ist und die Autos seltener werden, habe ich mit einem befreundeten Karosseriebauer, haben wir die Scheiben rausgenommen, haben den Scheibenrahmen geschweißt, wieder eingebaut. Für das, was das gekostet hat, und das lohnt sich auch für das Auto, hätte ich mir früher 3 Rest-TÜV-Karren gekauft und hätte gegen die Wand gefahren.
Aber ich glaube auch, wenn
man trotzdem das, macht man das.
Wenn man das durchgängig bespielt, das ganze Thema, dann wird einem auch nicht klar, wie sehr die Autos weitergealtert sind. Also ich finde, das Jahr 2000 ist jetzt so eine einfache rechnerische Größe. Mhm. Damals habe ich mir meinen ersten Knutzen-Taunus gekauft, da war der zu dem Zeitpunkt...
Ich merke schon, du kommst von Knutzen überhaupt nicht weg,
ja,
ne?
Nee, das ist ja auch für mich...
Emil Knutzen, was hast du da angerichtet?
Vom deutschen Design her, Siemen, ist es ja so das Irreste. Worauf ich hinaus möchte, ist, als ich mir meinen ersten gekauft habe, ein 73er, war der damals 27 Jahre alt. Mhm. Nächstes Jahr ist das doppelt so viel. Und ich glaube, wenn man jeden Tag mit sowas rummacht, dann vergisst man auch, dass die Summe der Teile jetzt nochmal doppelt so alt ist. Weil du hast es dir damals gekauft, das war ja schon irgendwie ein altes Auto.
Ja, aber jetzt nochmal doppelt
so alt. Jetzt ist aber ein doppelt so altes Auto und du erwartest immer noch vom Zündschloss, dass es den gleichen Job macht, obwohl der ganze Hauptstrom da durchfließt und diese ganzen Kontaktplatten und der ganze Irrsinn.
Aber das ist so ein schleichender Prozess gewesen, dass ich das gar nicht so mitgekriegt habe, dass das alles so viel älter geworden ist, weil es ist ja immer noch dasselbe Auto.
Man leugnet ja auch seine eigene Vergänglichkeit vielleicht.
Ja, total. Ja, total.
Und von daher, da geht ja auch irgendwann, gerade jetzt, wenn diese Kisten 50 sind, ob das jetzt ein Challenger ist oder ein Knutzen-Taunus, ist ja eigentlich egal, da geht ja auch plötzlich eine andere Verantwortung von aus, denn ab welchem Fahrzeugalter hat man erst recht Magenschmerzen, so ein Auto dem Hochofen zu übergeben? So nach dem Motto, naja, jetzt hat er ja 50 Jahre überlebt, jetzt will ich doch nicht das Ferkel sein, was diese Periode jetzt zu einem Ende bringt, weil mir die Luft ausgeht.
Aber wenn du so ein Auto so lange besitzt, damals fanden die noch öfter statt im Straßenverkehr, da gab es auch nochmal Ersatz und jetzt hast du ja so ein Schätzchen da. Nicht nur, dass du eine persönliche Beziehung dazu hast, sondern
Ein Veteran.
Den Wagen gibt's ja halt auch gar nicht mehr. Also würdest du sagen, dass diese Schmerzgrenze sich immer weiter verschiebt? Aber wenn jetzt dein geliebter Knutzen-Taunus, um das Wort jetzt zum 100. Mal zu sagen, der Gelbe,
Knutzen-Taunus, ja.
Der Gelbe. Wenn du den jetzt irgendwie vor die Wand fährst, da hättest du wahrscheinlich, als du ihn ein halbes Jahr gehabt hast, in den 80ern, hättest du wahrscheinlich gesagt, komm, kaufe ich mir den nächsten für 300. Würdest du den jetzt wieder zusammenflicken? Wahrscheinlich schon.
Einerseits ja, andererseits früher in jungen Jahren musste alles viel schneller repariert sein, weil man ja wieder auf die Bahn musste.
Man hatte ja auch nur ein Auto.
Einerseits ja, andererseits war es auch unvorstellbar, am Samstag mit Muttis Twingo vor Sigis Kalei vorzufahren, weißt du? So.
Stimmt, das war überhaupt gar keine Option. Die Karre musste laufen.
Das geht ja nicht.
Nee, damit man abends vor die Disco kommt.
Ein Auto darf kein Armaturenbrett aus dem Spritzgussautomaten haben, das geht nicht. Und daher glaube ich schon, wenn ich den heute vor die Wand setzen würde, würde ich erstmal ein Jahr Abstand nehmen und ganz in Ruhe Teile sammeln. Was früher hoppla die Hopp hätte gehen müssen. Aber solange wie ich jetzt lebe, möchte ich dieses Kapitel auch jetzt einfach nicht beenden. So, ja. Weil ich auch persönlich merke, ich staune immer über Menschen. Jeder hat ja im Freundeskreis so Kollegen, die einem ständig so mobile.de Links schicken. Oh, guck mal hier, in Ikonengold, für das Geld mit so und so viel Kilometer.
Ja, für das Geld kannst du nichts falsch machen, ne?
Wo ich immer merke, ich bin zu alt geworden, um Verkäuferversprechen auf den Leim zu gehen, an einem Samstag mit roten Nummern im Kofferraum quer durch Deutschland zu fahren, um vor einem anderen Elend zu stehen und dann wieder nach Hause zu fahren und die Kohle wieder aufs Konto einzuzahlen. Also da merke ich auch, das ist vielleicht auch ein Aspekt. Ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht. Meinen letzten Oldtimer, Von den Oldtimern, die ich noch besitze, habe ich 2013 gekauft.
Echt? Welcher war das?
Ich glaube, mein Volvo 240. Hm. Also ich bin irgendwann echt so ein Langzeitbesitzer und Nutzer geworden, weil ich auf dieses Thema keinen Nerv mehr hatte. So nach dem Motto, ich brauche doch nichts, ich habe doch alles.
Du fängst ja irgendwann bei Null an. Du kaufst dir ein neues Auto und du weißt nicht, was damit los ist. Wenn du eine Karre schon lange hast, kennst du die Kinderkrankheiten, hast alles schon mal durchgeschraubt und hast einen Bezug dazu. Aber was du meintest ist, ne, das Auto muss schnell wieder fertig werden, auch egal wie es aussieht, Hauptsache es funktioniert. Das ist ja diese Mentalität, die eigentlich jeder hat, der ein Auto als Fortbewegungsmittel braucht. Ich hatte das damals so, als Wacken, das Metal-Festival noch ganz klein war, in diesem ganz Mini-Kessel, da kamen die ganzen Metalle hin, das war ein Geheimtipp, und die Hälfte der Autos da war mattschwarz. So, die kamen alle mit dicken Strich 8s an, oder mit umgebauten Leichenwagen oder mit Chevy Caprice, alles mattschwarz und angemalt mit Flamejobs drauf und so. Und wenn unser Opel Commodore nicht lief, dann haben wir eine Nachtschicht gemacht, um mit diesem Auto dahin zu fahren. Das ist alles jetzt egal. Fahren wir jetzt nach Wacken, wer alles WOA hinten im Fenster hat. Das sind Hyundais, das sind gemietete Wohnmobile. Der ganze Scheiß, das ist den Leuten total egal. Also dieses, warum sind wir so? Und diese Leidensfähigkeit, ist das Generationsding oder meinst du, das hat sich nur verlagert?
Ich glaube, bei jüngeren Generationen ist die Prägung da schwächer vorhanden, was solche Autos angeht, weil die kennen sie ja eher aus Film und nicht mehr aus dem eigenen Straßenverkehr.
Aber jeder guckt auch Filme und hat irgendeinen Filmheld.
Ja, aber ist das nicht was anderes?
Die Filmhelden fahren doch geile Autos, will man doch selber auch haben, oder nicht?
Naja, aber ich meine, die Menschen geben so viel Geld wie nie zuvor aus für irgendwelche Online-Abonnements. Das heißt, sie sind ja vielleicht auch non-materialistischer geworden und wollen sich eben diese Leiden nicht antun, die wir uns damit geben, ja. Es gibt ja mittlerweile auch so Webseiten wie Otto Krom, da kannst du ja auch mal einen Tag Mustang fahren für 350 Euro, vielleicht reicht denen das ja auch, weißt du? So nach dem Motto, und bevor jetzt das Ding irgendwie anfängt hier zu tropfen, weil der Kurbelwellensimmering gemacht werden muss, da gebe ich das doch jetzt wieder schön an den Verleiher zurück und wenn mich dann nochmal die Lust packt, dann bin ich doch in einem halben Jahr nochmal hier. Es ist ja nicht unbedingt rational zu erklären. Und das ist ja genau wie eine leidenschaftliche Liebe. Das sollte ja vielleicht auch gar nicht.
Aber warum bist du denn mit dieser Puppe zusammen? Die stresst ja nur rum. Und dann sagst du, ja, ich bin aber verliebt.
Dann sage ich, die ist genauso schön wie ein Knutzentaunus, um es nochmal zu sagen.
So, genau. So, und wenn da mal ein Gang klemmt, dann kriegt man das auch wieder hin.
Ne, mit ein bisschen Suchen gibt es die Teile ja.
Ne? Ja, stimmt.
Und naja, das ist halt in Summe so eine Sache. Ich habe mir da auch mal die Frage gestellt, Man versucht sich ja auch beruflich immer anzustrengen. Man könnte ja auch vielleicht beruflich kürzer treten und etwas weniger verdienen und sagen, es reicht ja zum Leben. Sind diese Autos und das Geld, was sie monatlich vernichten, vielleicht auch ein Antrieb, sich im Leben ein bisschen mehr anzustrengen? Oder anders gesagt, wenn ich diese Kostenfaktoren, die manchmal auch fahren, nicht hätte, wüsste ich jetzt auch vielleicht gar nicht, wofür ich das Geld sonst ausgeben soll oder wofür ich morgens vielleicht aufstehen sollte. Weißt du, was ich meine? Es ist ja vielleicht auch eine Mission.
Also ich glaube, die Autoindustrie hat das so sich eigentlich gedacht. Ne?
Ich glaube, die haben es ganz anders gedacht. Die wollen nicht, dass man noch 50 Jahre später damit rumfährt.
Ja, oder dann kaufst du ja auch nicht neu. Aber nee, du hast recht. Die Motivation, Geld zu verdienen und das in eine Leidenschaft reinzustecken, die bleibt ja, weil mein Hot Rod zum Beispiel hat jetzt T5 Fünfgang-Schaltgetriebe drin.
T5 von Ford oder aus dem VW?
Ja, Tremec, ne? Tremec. Hm. Also ein Fünfgang-Schaltgetriebe. So, das ist jetzt Schrott. Das jault irgendwie wie ein Jagdbomber.
Aber Tremec heißt doch, dass es Neuware.
Ja, war ja mal Neuware. Ist ja minderwertig mittlerweile. So, egal. Das Ding jault wie ein Jagdbomber im Zweiten Weltkrieg. So ein Getriebe kostet irgendwie 2000 Euro, ein Überholsatz irgendwie 500. Ich will unbedingt dieses Auto wieder fahren. Das heißt, ich brauche jetzt dieses Geld, um dieses Auto am Leben zu erhalten. Wenn mir das Auto egal wäre oder es halten würde, dann brauche ich das Geld ja auch nicht verdienen. Also deswegen hast du recht, die Motivation, das Ding auf die Straße zu kriegen, die ist halt da. Und dafür musst du dich verdammt nochmal anstrengen. Ob das nun ein Getriebewechsel auf dem Parkplatz ist oder du machst nochmal Überstunden bei deinem Chef. Das Ding muss wieder laufen. Egal.
Das heißt also, ohne Ford mit jaulendem Getriebe wären wir alle drogensüchtig und obdachlos.
Genau, und ohne Antrieb. Also im wahrsten Sinne.
Danke, Henry.
Ja, danke, Henry Ford, genau. Obwohl Henry Ford hat damals, ohne es zu wissen, echt hochwertige Sachen gebaut. Also ich habe ja gerade einen 29er Roadster da, der war noch nie auseinander. Und den haben wir jetzt aber auseinandergebaut. Jede verdammte Schraube konnte man lösen.
Ist die Wasserpumpenwelle nicht irgendwie so mit Honigwachs und
Filz? Ja, genau. Die lecken auch immer. Aber das kannst du alles reparieren. Und das macht auch richtig Spaß. Wir können ja mal darüber reden, was für ein Erfolgserlebnis das überhaupt ist. Wenn du dir eine alte Karre kaufst, die dauernd Ärger macht, dann gilt ja das Zitat, no risk, no story. Was erzählst du denn am Stammtisch? Oh, mir ist dabei 210 das Getriebe um die Ohren geflogen. Haben wir repariert, da und da. Haben wir so einen Typen kennengelernt, haben das Ding gekauft und dann nachts eingebaut und sind wir weitergefahren. Das sind doch die Geschichten, die irgendwie, glaube ich, dazu führen, dass man diesen Quatsch immer wieder macht.
Naja, und
hast du das auch?
Ja, vor allen Dingen, als ich mir mit 18 meinen ersten alten Karren gekauft habe.
Ein Knutzen?
Möchte nicht drüber sprechen. es war ja tatsächlich so, da stand auf dem Luftfilter OHC und ich dachte, das heißt High Compression. Keine Ahnung, wofür das O steht, ja. Also wo eine Nockenwelle im Motor überall sein kann, ja. Mhm. So oben, ganz unten oder vielleicht auch an der Seite. Das war mir alles nicht klar und ich wusste am Anfang noch nicht mal wirklich, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Das heißt, auch unter diesem Aspekt Jugend forscht und so Bildungs, zweiter Bildungsweg, hat das ja auch echt eine Menge gebracht. Ja, es ist vielleicht Wissen, was man irgendwann in der Zukunft nicht mehr anwenden kann.
Doch, das glaube ich schon.
Aber darin sehe ich ja auch immer so die Herausforderung. Es regt einen manchmal total auf, wenn man in die Garage geht, will losfahren und der Bock springt nicht an. Mhm. Aber eigentlich ist es ja so, man findet es irgendwie doch immer wieder raus. Und ich stelle schon fest, jedes Jahr lerne ich über irgendeinen Defekt immer noch was Neues dazu. Nach dem Motto, ah, das kann das auch sein oder ach, da kommt das her. Ne? Also so abwegige Fehler, fernab vom Normalen oder so. Das heißt, das ist ja auch so in Sachen persönliche Fortbildung oder Persönlichkeitsentwicklung nicht zu unterschätzen, im Gegensatz zu, wenn man jetzt Ü-Eier-Figuren sammelt.
Nee, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, das stimmt, weil in dem Augenblick, wo du was lernst, bleibt dein Geist ja auch wach und du kannst mitreden und du bist nicht aufgeschmissen. Du hast eine Eigenverantwortung und wenn irgendwie so ein Geräusch kommt wie das hier, ich kann es ja nochmal abspielen. So, du merkst genau, der Anlasserstrom geht hoch, das Ritzel greift, der Motor springt nicht an, der Anlasser knickt wieder ein. Und jetzt hast du, wenn du Erfahrung hast, sofort im Kopf, oh, die Batterie muss jetzt richtig arbeiten, ist nicht genug Strom da. Hat der Anlasser nicht mehr Power? Ist da vielleicht irgendwo ein Massefehler? Und ich glaube, dass dieses ganze für andere Leute Nerdwissen dazu führt, dass du auch in der Lage bist, in einem ganz anderen Job zu checken, wo ein Problem liegt. Ob das nun die Sicherung zu Hause ist, ob das eine kaputte Kaffeemaschine ist, ob
das Detektivspiel, ja?
Ja, sozusagen, so dass du eigentlich was lernst und das Erfolgserlebnis, wenn man ein Problem gecheckt und gelöst hat, das Erfolgserlebnis, das ist ja nicht zu unterschätzen. Das haben ja die Leute, die nur konsumieren, nicht. Da löst ja ein anderer das Problem.
Na gut, wir konsumieren halt viel zu viele Ersatzteile, ne?
Ja, aber die sind ja auch alle nicht mehr so gut, die Ersatzteile. Die gehen ja auch dauernd alle.
Man muss ja auch was zu tun haben.
Ja, genau. Auch ein geiles Thema, ne? Du denkst, okay, ich habe jetzt erkannt, die Hinterachse hängt schief, weil Federbruch. Jetzt kaufe ich mir eine neue Feder für ein Kadett B hinten. Und dann entweder ist diese Feder minderwertig oder sie passt gar nicht. Das heißt, du nimmst alles auseinander, willst in 3 Stunden deine Süße abholen, weil du ins Kino willst, also früher so, und dann passt dieses Ersatzteil nicht. Dann hast du das nächste Problem. Das gibt's ja bis heute. Dass einfach Scheiße ankommt. Weil es entweder nicht funktioniert oder weil es nicht passt oder falsche Teilenummer. Und dann stehst du da wieder. Hast einen riesen Nerv mit dem Scheiß. Was machst du dann?
Wobei ich finde, vor 15, 20 Jahren war das noch schlimmer. Da habe ich auch mal Zündkabel bestellt und das war eine unfassbare Qualität. Wenn du die so gedehnt hast, dann hat sich die Isolierung so aufgebrochen und manche waren so kurz, die konntest du nirgendwo verbauen. Ja, das irgendeine Fabrik in China gesagt, das retourniert doch eh keiner, raus damit.
Ja, nee, das war für einen Sternmotor aus dem Modellbau. Da müssen die nur 6 Zentimeter lang sein.
Und von daher muss man ja schon sagen, dieses ganze moderne Teufelszeug mit Handys und Internet, so oft man darauf rumhackt, weil man cool und rückwärtsgewandt klingen möchte, das hat uns ja schon auch dieses ganze Ding erst ermöglicht und vereinfacht. Und das sind ja auch so Aspekte, die man ja heute noch entdeckt, die es vor 20 Jahren nicht gab. Ja, hier und da sind Ersatzteile nicht mehr so wie in Erstausrüsterqualität. Aber man bekommt sie übers Internet viel besser.
Und dann, zwar richtig, richtig schnell.
Richtig schnell, selbst aus Amerika. Und dann noch on top dieses, und wenn ich mir gar nicht sicher bin, wie ich da bei dem Fahrzeug das Getriebe rauskriege.
YouTube.
Es gibt ja mittlerweile für alles ein Tutorial, staune ich immer wieder. Du hast irgendwie so ein, ich hatte mal so ein Problem bei einem Volvo 850, ja, wie kriege ich denn da das Armaturenbrett raus? Da gab es tatsächlich irgendeinen Brite mit einem Rechtslenker, musste es halt nur einmal alles umdrehen im Kopf, ja, der mir gezeigt
Monitor
hat.
Monitor umgedreht.
Ja, und tatsächlich so, wenn du die Lüftungsdüsen in einem bestimmten Winkel eingestellt hattest, waren da Torx-Schrauben drin. Die hätte ich ja ohne dieses Video im Leben nie gefunden. Ich hätte ja irgendwann einfach mit einem Montiereisen hätte ich das Armaturenbrett da runtergebrochen, völlig entnervt.
Also das bedeutet eigentlich, dass du heute viel eher so ein Rest-TÜV-Auto kaufen kannst, weil es zu allen Reparaturen, zu allen Teilen überall Zugang gibt.
Und ich würde sagen, so sehr Oldtimer-Fahrer immer wieder geneigt sind zu beklagen, dass die guten Jahrzehnte wie die 50er, 60er, 70er ja schon so lange vorbei seien, so glaube ich schon, dass wir immer noch in einer der allerbesten Zeiten leben, um diesen Fetisch auszuleben. Denn im Gegensatz zu den 80ern, wo so Camaro-Fahrern noch mit Postkarten ihre Ersatzteile in Illinois bestellt haben, in der Hoffnung, es kommt nach 6 Monaten ein Paket ohne Tracking-Nummer, ist das heute alles so transparent. PayPal, buch dein Geld zurück, Tutorials im Internet. Ja, dazu kommt auch noch, wir sind nicht 100 Jahre nach den 70er Jahren. Das heißt, der Bestand an Fahrzeugen ist immer noch riesig. Wir sehen es ja auch gerade, ja, wir sind ja jetzt hier unweit der Messe in Bremen, der Classic Motor Show. Ich finde das immer wieder krass, gemessen daran, wie rostfreudig diese Autos waren und wie manche Modelle damals dafür gemacht waren, 100.000 Kilometer zu halten. Wie voll weltweit Messen, Auktionen, Privatsammlungen und Museen immer noch sind. Also der Blues, den ich damals auf dem Pausenhof der Bergschule hatte, der war ja gar nicht so gerechtfertigt. Ich wusste ja damals nicht, dass in Summe so viele Autos doch das alles überleben werden.
Aber das ist ja, was du mit dem Internet auch sagst. Wir hatten ja damals diesen kleinen Mikrokosmos. Man wusste, wer im Dorf welches Auto fuhr. Und das gab es irgend so ein Autoteilehöker, da konnte man ein paar Teile bestellen. Mehr gab es ja nicht. Jetzt hast du einen internationalen Markt für alles. Wenn du ein Auto inserierst, guck da ganz Europa drauf. Und du bestellst ganz normal Ersatzteile per Handy aus England, Amerika, Kambodscha, was weiß ich woher. Das heißt, normalerweise müssten ja die Leute, die heute mit alten verbastelten Schrottautos rumfahren, total glücklich sein, weil es gibt ja alles. Die Leidensfähigkeit ist aber nicht höher geworden. Wir hatten ja noch ein richtiges Problem, weil du musst mit diesem melancholischen Schrottheini, der immer gesoffen hat, musst du sagen, ich brauche immer eben Getriebe für einen C-Rekord. So, und mehr wussten wir nicht. Und das alles zu regeln, das ist ja heute viel einfacher. Heute kommt DHL, bitteschön.
Ganz schlimm war auch, also bei der Autoverwertung Buchwald habe ich früher nie meine Teile geholt. Da habe ich ja nur als Zaungast gelitten. Das war dann im Essener Westen ein großer Autoverwerter.
Also es war für dich so ein Zoo, wo du durch die Gitterstäbe reingeguckt hast. Genau, ne?
Ich hab Tieren beim Leiden zugesehen. Und das war dann eine andere Autoverwertung, der aber dafür sehr viele 70er-Jahre-Autos noch in den frühen 2000ern im Regal hatte. Und da war es immer auch so ein Problem. Es war bei ihm Usus. Du bist dahin, hast zum Beispiel gesagt, ich brauche ein Vierganggetriebe für einen Opel Commodore oder so. Ja, da hinten steht einer. So.
Selber ausbauen.
Ja, selber ausbauen unter lebensgefährlichen Bedingungen.
Weil die ja so vierfach übereinander gestapelt waren. Dann musstest du da hochkraxeln.
Entweder so oder der Staplerfahrer war so nett und hatte die Kiste auf so Türme von Stahlfelgen gestellt.
Ja, genau. Weißt du, geil.
Völlig irre, völlig suizidal. Und dann hast du den Schrotter auch gerne alleine irgendwie ausgebaut, was du sagtest, ne, mit dem Getriebe auf dem Bauch und dann da irgendwie wieder so über den Schotter gerobbt und die Schultern aufgerissen.
Aber warum macht man das? Ich komme nochmal auf die Frage
zurück. Besessenheit, Liebe, Leidenschaft.
Genau.
Und weil es ist ja nicht der Schrauben an sich. Man hätte das ja für ein Nissan Micra nie getan. Und
du machst es ja für ein schönes Fahrzeug.
Du wolltest diese aussterbende Art bewahren. Wir waren eigentlich so eine Art Jane Goodall der Ford Gorillas.
Genau.
Granadas im Nebel.
wir müssen die Spezies retten.
Und das Ding war immer
vom Aussterben bedroht.
Ich nenne keinen Namen, weil die Autoverwertung ist vom Namen her heute tatsächlich noch bundesweit bekannt. Das Verbraucherrisiko war, dann hast du den ganzen Kram innerhalb von 2 Stunden bei 4 Grad und Hagel ausgebaut. Und erst am Checkout hat der Typ einen kritischen Blick darauf geworfen, hat dir dann einen Preis genannt. Und wenn du jung bist, dann hast du manchmal auch einfach nur einen 100er dabei. Und dann sagt er so, nee, 140. Und wenn der dann von 120 nicht abgerückt ist.
Was die übrigens nicht gemacht haben, weil sie wussten, der Typ hat das ja schon ausgebaut, danach kann ich viel mehr Geld nehmen.
In der Regel waren sie nett, aber es war trotzdem so ein bisschen, man hat es ja gefühlt wie bei der Musterung, so nackt und ausgeliefert. Ja. Und eigentlich ist das ja auch ein interessantes Geschäftsgebaren, weil andersrum hatten die ja auch einen langen Hebel. Ne? Nach dem Motto, jetzt hat der arme Kerl das so lange ausgebaut, jetzt sagen wir ihm den Kurs. Unwahrscheinlich, dass er sagt, nö, und geht. Ja. Und eigentlich auch lustig, aus heutiger Sicht, wenn man es sich mal vor Augen führt, da lag Müll und Schrott rum und dann hast du da so geknickt, devot gestanden, wie vor so einem Scharfrichter, der gesagt hat, was das jetzt zu kosten hat. Und du wusstest ja immer noch nicht, ob das Getriebe funktioniert. Also
nee, natürlich, es gab ja keine Garantie.
Nee, und diese Enttäuschung gehörten ja auch dazu. Vielleicht ist der Wagen ja auch genau wegen des Getriebes damals auf dem Schrott gelandet und du, Hornochse, hast es ausgebaut und dann noch eine halbe Stunde nach Hause gefahren, nochmal 3 Stunden eingebaut, teures Liqui-Moly-Getriebeöl draufgekippt, um dann zu realisieren, Schrott. Ja, sowas habe ich schon.
So, wenn du es dann wieder ausbaust und bringst es zurück und sagst dem Typen, das funktioniert nicht, das ist Schrott, dann jagt er dich vom Hof.
Oder er bietet dir an, du kannst es da hinten hinlegen, aber Geld gibt's keins. Ja.
Ich habe das bei Kiso, das war ja damals Norddeutschlands größter Schrottplatz, war es ja genauso. Du gingst ja wirklich durch so eine Schleuse durch. Also erstmal auf den Schrottplatz, so was wollt ihr? Ja, ich brauche eine Vorderachse für einen Rekordsee. Ja, da hinten. 7. Reihe, so. Und dann den Staplerfahrer, genau das. Und dann holt er das runter. Und dann schleppst du dieses Ding hin und du kommst total erledigt an dieser Kasse an, mit diesem Metalltresen, voll mit Öl und Kratzern und legst dieses Teil drauf, freust dich so, wie jemand, der auf einer Großwildjagd ist und ganz stolz seine erlegte Giraffe dahin legt. Da sagt der Typ, also ich will jetzt aber das Doppelte haben.
1.000 Mark.
1.000 Mark. Und dann wuchtest du das, hast das irgendwie bezahlt, dann wuchtest du das in den Kofferraum. Ich glaube, die hatten echt Mitleid. Aber das ist ja nicht zu verachten, was du da für eine Leidensfähigkeit mitgebracht hast. Und wenn das dann alles wieder funktioniert hat, wie geil das war.
Und auch diese schöne Sorglosigkeit. Ne? Ein Freund von mir hat dann auch solche Kisten gefahren. Ich sage jetzt den Typen nicht wieder. Und dann haben wir auch einfach mal bei ihm in einer Sackgasse in Essen-Altenessen in einem Wohngebiet so ein Auto geschlachtet. Auf einem Parkplatz.
Der stand da einfach so rum.
Das war halt schon unserer, ne? Aber mit 25 Jahren Abstand auch heute vollkommen undenkbar. In dem Wohngebiet fangen so 2 picklige Teenager, so Fahranfänger, morgens um 10 an, einfach ein Auto zu zerlegen. Und ich weiß noch, da war relativ viel Sprit im Tank und wir hatten keine Kanister. Und dann haben wir da so den Sprit aufgefangen in so offenen Plastikwannen.
So wie im Mad Max Film oder was, wo er da so und Gemüseteller drunter
so ein heißer Sommertag, wo dann schon der Sprit so verdunstet ist, dass du so, weißt du, diese flirrende Luft hast. Ja. Und überall standen da so Gefäße auf der Straße und überall waren so 10 Liter Super drin. Und wir haben damit ja,
das
so,
ist so Umweltbewusstsein, nicht so einfach ins Erdreich.
Von rechts nach links damit so rumgeschwappt und so. Da hätte ja nur einer mit der Kippe dran vorbeigehen müssen. Und wir hätten uns so in die Luft gesprengt. Und was ich da immer wieder auch interessant finde, ist, und das ist ja auch quasi jetzt schon wieder so erlebte Gesellschaftsgeschichte, gerade mal 20, 25 Jahre später wäre ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr da.
Ja.
Die würden da alles abstreuen, Brandschutz, wahrscheinlich erstmal prophylaktischen Schaumteppich legen, uns beide in die Klapse einliefern. Gerade mal 25 Jahre vorher hat das in Altenessen niemanden interessiert.
Kosten das so. War ja auch Recycling, ne? Da steht irgendwas rum und die Jungs kümmern sich. Wir haben das mit Autos gemacht, die am Straßenrand abgestellt wurden. Das haben die Leute damals gemacht. Dann wurden die Nummernschilder abgebaut. Irgendwann hast du das gesehen, dass da ganz dreckige Autos standen. Und irgendwann war auch ein gelber Zettel dran. Und danach kam, glaube ich, so ein orangener, ne? Kurz vor Entsorgung. Und
Letzte Warnung.
Und da wusste ich, okay, das Auto ist heimatlos, besitzerlos. Das wird demnächst in die Presse gehen. Da fahren wir jetzt abends mal hin und bauen die Türen aus, weil mir ist irgendeiner in mein Granada 2 in die Kombi in die Tür reingefahren. Und dann stand da so ein Auto, da fehlten auch schon die Felgen. Das Ding lag auf Backstein am Straßenrand, ja. Und dann haben wir die Tür halt ausgebaut und haben uns gesagt, wenn jetzt einer kommt und sagt, was macht ihr da? Ja, wir bauen eine Tür aus. Die brauche ich für mein Auto. Und kam aber keiner. Und irgendwann stand nur noch eine Rohkarosse da, weil andere Leute sich auch bedient haben. Das war alles Recycling. Und dann musste die Stadt Hamburg wahrscheinlich nur noch die Rohkarosse entsorgen. Wie geil ist das denn?
Wir haben auch mal im Gewerbepark M1 in Essen, auch so 2004 rum, einen völlig vermoosten Granada 1 in der Parkbox gefunden. Der hatte auch schon so einen Zettel dran. Also, oh, hier Granada 1, ne, super. Und ein paar Tage später aus Neugierde nochmal nachts dahin gefahren. Man hatte ja auch damals unfassbar viel Zeit, um nachts durch die Gegend zu fahren. Ne?
Das haben wir auch einfach so gemacht.
Macht man ja auch nicht mehr.
Wieso eigentlich nicht?
Eigentlich eine dumme Sache.
Wir sind einfach durch den Freihafen gefahren, nächtelang, und haben geguckt, was da so rumsteht.
Genau, und das war dann bei dem Granada auch so. Und dann haben wir gemerkt, guck mal, da interessiert sich da auch keiner mehr für. Und dann haben wir den tatsächlich auch einfach da weggezogen. So Seil dran. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das mit dem Lenkradschloss geregelt haben, ob wir das einfach so geknackst haben oder ob wir da irgendwie das Schloss ausgebaut haben, so ein völlig vermoosten, ich weiß noch, hinten links oder rechts waren Reifen völlig platt, da lief der schon so auf der Stahlfelge mit und dann haben wir den einfach so 8 Kilometer durch die Stadt gezogen in unsere Schrauberhöhle und haben uns wie so Schnitzel gefreut, dass wir so ausgeblichene Rückleuchten bergen konnten und andere Dinge. Das war wie Weihnachten, ja.
Aber dieses Weihnachten ist nämlich auch, wenn du Autos schlachtest, ja, du nimmst ja Teile in die Hand, die du selber ausgebaut hast und packst sie ins Regal. Mein Kumpel Schröd hier, Schlachthof Oldenburg, die haben das mit P5 gemacht, jahrzehntelang. Der hatte eine ganze Scheune voll, nur mit Innenausstattung. Die waren alle schlecht. Aber, oh nee, wir haben eine komplette Ausstattung ausgebaut. Geil, die bewahren wir nochmal auf. Aber dieser Nagel im Kopf, ja, das zu tun und diese ganzen Reparaturen haben, glaube ich, erst dazu geführt, dass es überhaupt eine Ersatzteilversorgung für Oldtimer gibt. Weil irgendjemand muss das ja machen.
Ja, wobei ich auch sagen muss, auch mit so Schaum vom Mund, mit diesem stechenden Goldgräberblick, auch sehr viele Autos geschlachtet. Und dann irgendwann bei der Aufgabe der Halle, als die uns gekündigt wurde, auch realisiert, ich habe viel zu viel davon. Und da ist auch wieder vieles, was man mit ganz viel Energie ausgebaut hat, wieder in den Schrott geflogen. Weil du dann auch gemerkt hast, ich würde schon behaupten, gerade so für Ford und Opel ist die Szene ein Stück weit auch wieder geschrumpft. So viele Leute wollen da gar keine Hinterachse mehr haben, weißt du, wenn du 6 Stück im Regal hast. Und dann musst du auch sagen, okay, komm, ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren nicht eine Hinterachse gewechselt, 6 brauche ich nicht mehr.
Ja, aber wegschmeißen ist ja auch schwierig. Ich habe für meinen Granada, den habe ich ja, der steht ja jetzt im PS-Speicher im Museum tatsächlich, für den habe ich ja damals jedes Teil zweimal im Regal gehabt, weil ich hatte nur das Auto. Wenn was kaputt war, habe ich ins Regal gegriffen. Ich war jetzt noch mal bei mir oben auf dem Dachboden. Ich habe 12 oder 13 Rücklichter für einen Granada. Die Dinger fährst du gar nicht kaputt, weil die sind so eingekapselt. Die sind
so vertieft, ja.
Die sind so vertieft. Was soll ich mit diesen ganzen Rücklichtern? Ich kann die aber auch nicht wegschmeißen. Ich glaube, ich baue mir da eine Stehlampe draus oder so.
Kirchenfenster.
Ja, zum Beispiel, ne? Ist ja auch irgendwie so eine Art Religion, ne, wenn du so ein Auto fährst. Und aber diese ganze Zeit, dass du wirklich nicht nur Autos reparierst, wir reden ja noch nicht von Restaurieren damals, sondern am Fahren hältst, sondern auch noch Teile schlachtest, um sie dir wegzulegen für schlechte Zeiten. Ich dachte, ich wäre total bekloppt, aber je größer so der Radius wird, umso mehr habe ich gemerkt, ey, die sind ja alle so, diese Autotypen.
Alles Prepper.
Ja, Autoersatzteilprepper. Also warum sind wir überhaupt so? Wir haben jetzt darüber geredet, warum man so leidensfähig ist und wie die Erfolgserlebnisse sind. Würdest du sagen, dass das heute immer noch so ist bei den Leuten, die sich alte Autos kaufen? Bei dem normalen Autobesitzer ist es ja nicht so. Mobility Guarantee und so.
Das kann man gar nicht so einfach sagen, ne? Also wenn ich überlege, so als kleines Kind waren das ja wirklich beinahe so Verlustängste. Oh mein Gott. Diese durchgeknallten, rationalen Erwachsenen schrotten alles, was schön ist und fahren Golf. Mhm. Wir müssen agieren. Aber natürlich war es dann ja auch als Fahranfänger so, dass das irgendwie auch so ein Mobil war, um sich im Genpool nach vorne zu spielen, nach dem Motto, guck mal hier, cooler Schlitten, abends vorm Club und so weiter.
Ja, Disco-Parkplatz, ne? Mit also, dem Admiral rauffahren war der Hammer.
Das ist ja alles ein bisschen komplexer und irgendwann wurde daraus ja dann sowas wie auch durchaus wieder so dieses, wie man es als Grundschüler gesehen hat, ich bewahre den Kram, ja, ich will nicht zu denen gehören, die das alles wegschmeißen und irgendwann wird daraus, glaube ich, auch so eine Selbstverständlichkeit. Weißt du, irgendwann hinterfragst du nicht mehr, wie viel Kohle das jeden Monat alles verschlingt. Von Stellplätzen angefangen bis Kfz-Steuer über Ersatzverkäufe und so weiter und so fort. Irgendwann gehört das so zum Leben dazu.
Aber es sind jetzt nicht mehr die Disco-Parkplätze, wo jemand gesagt hat, oh geil, die kommen hier mit einem dicken Schlitten angefahren, sondern du fährst auf Autotreffen, alle sagen, oh geil.
Heute sind es Elternabende, ne?
Ja, genau, damit hilft man. aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt mal eben. Wir haben zum Beispiel einen Rekord D für 100 Mark gekauft, nur zu dem Zweck, damit Stunts zu drehen. Wir sind in die Kiesgrube gefahren und das hat nur eine halbe Stunde gedauert. Da war die Karre auf so einer kleinen Sandsprungschanze im Arsch. Da war so ein kleines Video auf VHS damals noch, musste man sich eine Kamera ausleihen vom Hi-Fi-Laden, haben wir ein Video gedreht und da war das Ding Schrott. Und wir haben aber, deswegen weiß ich das ja auch noch, einen richtig geilen Tag gehabt. Das heißt, wir haben solche Autos auch genutzt, um richtig Adrenalin zu produzieren. Ist ja heute nicht mehr so einfach.
Ja, auch interessant. Das fällt ja auch so ein bisschen so in die Ecke der Rebellion, dass man da auch als Fahranfänger dachte, wenn ich jetzt hier mit so einem mattschwarzen Opel Admiral durch die Gegend fahre, erkläre ich dem Bürgertum den Krieg.
Ja.
Das ist ja, aus heutiger Sicht wirkt das ja eigentlich niedlich.
Aber das ist
noch, aber
ja.
Damals finde ich krass, wahrscheinlich weil du einen anderen Hormoncocktail Kraft der Natur in dir hattest, war der Antrieb ja ein ganz anderer. So nach dem Motto, ich bin nicht so wie diese Audi 80 Finanzierer, so immer mein eigenes Ding und so weiter, ja, also da kam ja alles zusammen, so postpubertäre Rebellion, anders sein wollen, sich im Genpool mit so einem Stück Blech abzuheben. Und was ich interessant finde, ist tatsächlich, ich habe ja auch durch alte Autos mein Studium an die Wand gefahren.
Ach.
Also habe da in der Uni gesessen, der Dozent hat da vorne irgendeinen erzählt und ich habe da gesessen und darüber gebrütet. Also wenn ich jetzt das Fünfganggetriebe an den OHC anflansche aus dem Sierra, dann hat die Ausgangswelle ja mehr Zähne, das heißt die Kardanwelle passt nicht mehr. Es wird aber die Kardanwelle passen vom Transit 2, die ist aber viel zu lang wegen des langen Radstandes. Wer kann mir denn die Welle kürzen?
Das ja. waren deine Gedanken in der Vorlesung.
Da kann ich mich heute noch dran erinnern.
In welcher Vorlesung war denn das?
Da möchte ich nicht drüber sprechen.
Was war denn das für ein Studiengang?
Medizin.
Ja, das mit der Kardanwelle und den Zähnen, ja. Das hättest du ja nochmal umsetzen können. Ich hatte das übrigens im Maschinenbaustudium, dass ich mit meinem Opel Admiral 28S Vergaser nach Flensburg ins Studium gefahren bin und in der Vorlesung Materialkunde habe ich nämlich auch gedacht, so wie kriege ich denn dieses komische Alugehäuse geschweißt, was mir weggebrochen ist, weil die Kardanwelle Unwucht hatte. Und das konnte mir keiner beantworten. Das waren alles nur Theoretiker. Und der hat mir irgendwas von DIN-Norm erzählt. Und dann sollten wir ein Getriebe konstruieren irgendwie. Und ich habe gesagt, ich will das hier nicht konstruieren. Ich will es verdammt nochmal reparieren. Und
die Kiste muss nur laufen.
Die Kiste muss laufen irgendwie. Ja, wem gehörten diese Zuhälterkarre da auf den Uniparkplatz? Ich so, das ist meiner. So, und alle schon voll geleckt mit Öl, so, weil natürlich ein Riss im Gehäuse war. Aber später hat mir der Materialvorlesungsprofessor hat mir gesagt, wie ich dieses Gehäuse Aludruckguss schweißen kann. Und da dachte ich, oh, jetzt ist endlich mal praxisorientiert. Aber ich glaube, um darauf zurückzukommen, warum machen wir das alles und warum sind wir dann so? Weil du lernst und weil du am Ende daraus irgendwie einen Job machst oder eine Geisteshaltung oder damit Geld verdienen kannst. Das finde ich total interessant.
Was heißt kannst? Das ist jetzt in unserem Fall vielleicht so, aber das ist ja auch interessant. Ja, damals wegen alten Autos das Studium an die Wand gefahren. Mein Vater stand immer nur kopfschüttelnd daneben. Mhm. Was macht der Junge denn da? Was schraubt er denn da an der Hinterachse rum, wenn man oben durch die Kotflügel durchgucken kann? Ja, das ist doch eh alles zu spät. Und irgendwie ist ja doch so eine Art Lebensweg aus dem Ganzen geworden und sogar ein Beruf. Und das gilt ja für wirklich viele, auch Wegbegleiter von damals, ne? Wie viele dann Ingenieure geworden sind, TÜV-Prüfer, haben ihre eigene Autowerkstatt, handeln damit. Das ist ja
auch Leute, die die Autosindustrie nach vorne pushen und neue Sachen entwickeln. Das sind alles diese Schraubertypen gewesen, die genau durch den gleichen Scheiß durchgegangen sind wie wir.
Das beantwortet nicht die Frage, warum wir das machen, aber zumindest ist das ein interessanter Effekt, dass diese Autos, wo ich auch glaube, die waren damals ein Stück Selbstbestimmung. Weil wenn du 18 bist, übersieht dich ja die Gesellschaft. Du bist irgend so ein angry young man, ja, bisschen pickelig, bisschen verwirrt, vielleicht viel zu dünn und unterernährt. Keiner interessiert sich für dich. Du hast ja auch noch gar keine Vita vorzuweisen. Aber wenn du den Mut aufbringst, ein viel zu altes Auto zu fahren, dann hat das ja durchaus auch so eine Art, dass du berücksichtigt wirst, weißt du? Du hast da irgendwie was dich unterstreicht. Das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen.
Nee, du entwickelst eine Persönlichkeit und du setzt dich gegen diese gesamten Widerstände und den Gegenwind aus der Bevölkerung, setzt du dich durch und das formt dich, ja.
Und ich glaube, der größte Gegenwind stellt die Technik dar, die dich immer wieder hängen lässt.
Genau. Ja.
Und von daher, glaube ich, ist das alles schon schön. Und letzten Endes glaube ich tatsächlich, wenn ich das jetzt mit so einem Wort zusammenfassen müsste, warum mache ich das, ist es, glaube ich, Melancholie. Auch wenn das jetzt so ein bisschen traurig oder weich klingt. Sondern das Bewusstsein, egal was das Leben noch zu bieten hat, aber Autos, die Attribute wahnsinniges Design, fernab von Fußgängerschutz und Aerodynamik, Reparierbarkeit und was kann man noch sagen? So, ja, Reparierbarkeit, Design, vielleicht auch eine gewisse Erschwinglichkeit darstellen, das kommt ja so nie wieder. Das kann man ja mit Sicherheit so sagen, weil die Autos haben sich ja dermaßen weiterentwickelt in puncto passiver Sicherheit, aktiver Sicherheit, Aerodynamik und so weiter und so fort. Es wird ja nie wieder in der Geschichte der Menschheit Autos geben mit schweren Chromstoßstangen. Und von daher muss man ja einfach sagen, ich glaube tatsächlich, diese Melancholie, vielleicht sogar so eine Art Verlustängste, ja, ich muss mich darum kümmern, sonst gibt es sowas irgendwie nicht mehr, ist letzten Endes der Kern, warum zumindest ich das mache. Irgendwelche Freud-Fans würden daraus jetzt vielleicht so ein Kindheitstrauma ableiten, keine Ahnung.
Ja, vielleicht.
Aber ich glaube tatsächlich, ist es das. Eigentlich, so der Antrieb ist eher, dass man vor etwas Negativem wegläuft oder dagegen kämpft. Nach dem Motto, sonst gibt es sowas nicht mehr, sonst verrostet das. Ich muss das bewahren.
Ja, genau, du musst das bewahren. Das finde ich gut. Also bei mir ist es auch so ein bisschen, dass ich diese Selbstbestimmung mag. Ich mag die Erfolgserlebnisse. Und das ist so ein bisschen wie Fight Club, weißt du? Ich will was spüren. Ich möchte, dass das mich beschäftigt, dass mich das fordert. Und dass es mich.
Du bist nicht das Auto, das du fährst.
Genau, und dass mich das am Ende belohnt mit irgendeiner Sache. Und deswegen sind wir so, wie wir sind. Seid ihr auch so, wie ihr seid? Oder was sagt ihr dazu?
Das ist der schlechteste Anmachspruch, in einer Bar zu fragen, bist du auch so, wie du bist?
Ja, genau. Also wir sind am liebsten so, wie wir immer waren und wir machen das auch weiter. Also ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und ich plädiere für Selbstbestimmung und für Abenteuer. No risk, no story. Bis zum nächsten Mal.
Seid einfach nicht traurig, schweißt es nochmal über den TÜV.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.